neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute bin ich mit zwei weiteren Gästen im virtuellen Raum. Hallo Manuel und hallo Philipp.
Hallo Fabian, grüß dich.
Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Für die Einladung, du hast mich ja angeschrieben, Philipp, mich gefragt, hey, können wir mal bei dir vorbeikommen, bisschen über Pen & Paper Quatsch reden? Und da habe ich gesagt, natürlich, klar, kein Problem. Warum ihr zu zweit seid, das wird sich gleich noch herausstellen. Aber wir können ja gerne mal einmal anfangen mit Manuel. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du vielleicht her? Wie alt bist du? Und ein bisschen was Privates. So viel, wie du nur möchtest.
Ja, gerne. Und kurz zu mir. Ich bin jetzt mittlerweile 35 Jahre jung. Komme aus dem Großraum Köln tatsächlich. Und wie fange ich denn da am besten an? Was mache ich alles? Ich spiele gerne Pen & Paper, ist ja klar.
Deswegen wärst du ja nicht hier, ne?
Genau, richtig. ich hatte noch so ein ganz schönes anderes Hobby, bei dem ich gemerkt habe, dass dieses Hobby auch sehr viele Leute zu Pen & Paper zieht. Und zwar das ist LARP, also Live Action Roleplay. Mhm. Das ist auch dabei. Einige Stunden vorm PC hängen und zocken, das kann man natürlich auch sehr gut machen, ne? Also ich meine, das werden wahrscheinlich auch einige kennen. Das ist auch eigentlich so der Einstieg zu meiner Rollenspielkarriere gewesen, das gute alte Zocken.
Ah, sehr schön. Sehr cool. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin Philipp. Ich komme auch aus der Kölner Region. Manu und ich, wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Daher sind wir auch zusammen heute hier unter anderem. Ich bin auch 35 Jahre alt, wohne inzwischen in Mainz. Und klar, ich spiele auch gerne Pen & Paper und allgemein Rollenspiele, jetzt also auch Videospiel-Rollenspiele. Ich nehme an, viele Pen & Paper-Spieler oder Rollenspieler, die Tischrollenspiele zocken, die sind nicht so weit von Videospielen entfernt, zumindest in vielen Fällen von Leuten, die ich kenne. Genau, dann noch von dem, was ich beruflich mache, weil es nicht so ganz unwichtig heute, glaube ich, ist, ich bin Ingenieur und ja, sehr technik- und wissenschaftsinteressiert. Und genau, bin daher eher ein strukturiert, logisch denkender Mensch, sage ich mal. Cool. In meinem Berufsumfeld zumindest, ja.
Sehr interessant. Ingenieur, hatte ich auch noch nicht. Für einen Ingenieur ist nichts zu schwer, sagt man immer.
Ja.
Weiß nicht, ob man den Spruch bei euch auch so sagt.
Ja. Das, im Studium hört man den sehr oft, ja.
Wahrscheinlich schon zu oft, weil du schon so reagierst.
Ja, ich habe ihn noch nie gemocht. Also, ja.
Man merkt es. Sehr schön. Okay, dann wollen wir bei dir mal weitermachen, Philipp. Wie kam es denn dazu, dass du in diese Rollenspielszene reingerutscht bist? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich fang mal anders an. Also ich habe, seit ich klein bin, Kind war, immer gerne schon zu Beginn Computerspiele gespielt, später auch oder auch auf Konsolen natürlich. Und Rollenspiele begleiten mich daher zumindest in der digitalen Welt schon sehr lange. Angefangen hat das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe gestern drüber nachgedacht, Manuel, bei dir mit dem legendären Super Nintendo-Spiel Secret of Mana. Ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt ist, aber es ist so ein JRPG-Spiel. Kennst du das, Fabian? Oder?
Ja, natürlich. Ich bin auch Konsolenspieler und es ist einfach Kult. Ich glaube, wer das nicht kennt, ist
Ja, also Leute, die viel Rollenspiele spielen, kennen das auf jeden Fall, zumindest vom Namen, auch wenn man es vielleicht nicht selber gespielt hat.
Ja.
Und genau, und dann so über, was habe ich denn noch so? Dann Final Fantasy gibt es ja zig Teile, auch aktuelle Teile wieder. Da habe ich Final Fantasy 10 damals, also nicht 7, was alle immer gespielt haben, das habe ich nie gespielt. 10 habe ich gespielt. Dann so Sachen wie Oblivion, Skyrim oder womit ich, was noch weiter vorher war, deutsches Rollenspiel Gothic.
Oh ja,
Das
schön.
kennen wahrscheinlich auch viele. Das war, da habe ich viele Stunden mit verbracht. Genau, und später dann die Spiele, ja, so Assassin's Creed, das ist auch eine Art, also ist auch ein Rollenspiel, klar, das ist ja richtig bekannt. Genau, also ich bin über Video, worauf ich hinaus will, ich bin erstmal über Videospiele in diese Rollenspielwelt gekommen. Pen and Paper ist tatsächlich sehr, sehr, sehr spät erst dazu gekommen, vielleicht zu vielen anderen Leuten, die das schon in der Kindheit gemacht haben. Ich habe da erst angefangen mit 2018 nach meinem Studium. Viele machen das ja dann am
Krass.
Anfang des Studiums oder in der Ausbildung oder in der Schulzeit, habe ich nicht gemacht. Ich kannte das vom Hörensagen, aber irgendwie hatten wir oder ich nicht so die Freundesgruppe, die das gespielt hat, aktiv. Und da bin ich auf Manuel zugegangen damals, das war ich noch im Sommer oder Frühling 2018, und ich wusste, dass er ein paar Jahre vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Cthulhu, das Regelwerk, mal geschenkt bekommen hat zu Weihnachten von seiner Familie oder so, ich weiß es nicht. Und dann habe ich den Manuel halt mal gefragt, ob wir das mal spielen wollen, weil ich das eigentlich cool fand, mal auszuprobieren. Deswegen die erste Rollenspielrunde, die ich gespielt habe, war Manuel war der Spielleiter und wir haben Cthulhu gespielt. Es hat Laune gemacht, war natürlich, wenn man mit Cthulhu anfängt, auch ein bisschen frustrierend, wenn man da nach einer Session schon nicht mehr weiterspielen kann,
Ja.
oft. Genau, damit hat's angefangen. Soll ich noch weiter erzählen, was ich noch
Nee,
gespielt habe,
ich
oder?
find das gerade eine schöne Überleitung, weil
Ja.
du bist dann ja durch Manuel eigentlich reingekommen.
Genau.
Und da stellt sich ja jetzt die Frage, bist du denn dazu gekommen, Manuel? Philipp hat das gerade schon ein bisschen erwähnt, du hast das irgendwie geschenkt gekriegt, Cthulhu.
Genau, richtig. Also Cthulhu war tatsächlich das erste wirkliche Pen and Paper, was ich hatte. Das kam, boah, lass mich nicht lügen, ich meine, müsste so 2014, 15 oder was gewesen sein. Da habe ich es nicht geschenkt bekommen, sondern da habe ich es über eine Freundin tatsächlich, die hat mich da mal angequatscht, hey, hast du Bock hier, Cthulhu und bla bla. Background dazu, ich habe vorher schon Foren, RP und was weiß ich nicht, was alles für ein Gedönsrate gemacht. Und sagt dann, hey, ja, komm hier, ich habe hier einen Spielleiter und das Spiel heißt Cthulhu und das können wir spielen. Und ach ja, ich habe übrigens auch eine Hütte im Wald, da können wir auch alle übernachten und es ist total cool und es macht sehr viel Spaß. Sehr okay,
Das
alles klar, gut.
sind natürlich die perfekten Voraussetzungen für so ein System. Wie
Es
geil
war
ist das denn?
grandios. Das war wirklich grandios. Und dann haben wir uns halt da wirklich im Wald getroffen, irgendwie spät nachmittags, erst noch eine Grill-Session vorher gemacht und dann irgendwie bis es später dunkel wurde, hatten wir irgendwann die Charaktere fertig und haben wir bis, boah, ich glaube, bis morgens früh irgendwann haben wir da Cthulhu gespielt. Und dann halt die Waldgeräusche dabei, also halt die richtigen Waldgeräusche im Hintergrund, das war absolut phänomenal und das hat mich so geflasht, dass ich einfach gesagt habe, ey, es macht super viel Spaß und das würde ich unbedingt gerne weiterspielen. Und dann habe ich es halt irgendwann von der Family tatsächlich geschenkt bekommen und konnte dann hier und da doch immer mal spielen und habe dann halt auch irgendwann den Philipp mit dazu geholt.
Geil. Also ich weiß ja, ich habe damals, als ich das erste Mal so Spiel geleitet habe, habe ich mir, der geneigte Zuhörer wird es wissen, mir akribisch die Morrigan Manor Teile von Hauke Gerdes abgeschrieben, so auf YouTube und ganz hektisch immer nachgeschrieben. Und dann haben wir das auch, den ersten Teil einmal draußen im Sommer gespielt. Wir haben die Charaktere erstellt, es wurde dunkel draußen und wir saßen auf der Terrasse in der Wohnsiedlung. Und es wurde dunkler und dunkler draußen. Und irgendwann sagte der eine Spieler, ey, ich krieg ein bisschen Schiss. So, ne? Weil das auch ein bisschen gruseliger halt eben wurde, ne? war schon wirklich, also draußen zu spielen und dann nochmal ein Horror-Szenario, ich glaube, das bockt richtig.
Ja, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, cool. Und dann seid ihr quasi zusammen weiter eingetaucht in die Rollenspielwelt.
Genau, richtig. Mhm. Also wir sind dann Cthulhu haben wir gespielt und dann habe ich irgendwann gesagt, hey Leute, ich bin ein absoluter Star Wars Fan. Habe ich auch online gespielt und wie auch immer und habe mir dann Star Wars Macht und Schicksal geholt und habe dann darauf basierend eine eigene Kampagne gestartet, die dann, Philipp, korrigiere mich, ich meine, es ging irgendwie über ein Jahr lang oder so.
Ja, dann, länger noch, eineinhalb Jahre oder so, ne?
Also, kann auch sein. Ja. die sich dann irgendwie in teilweise Spielgruppen noch aufgeteilt hat. Ich hatte zwischenzeitlich drei verschiedene Spielgruppen, weil wir insgesamt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Spieler waren. Hab dann da über diese Zeit die ganzen Stränge dann halt irgendwie miteinander verwoben, immer mal wieder aufeinandertreffen lassen und dann in einem riesig großen Finale, was dann aber tatsächlich ein Mix aus Star Wars und einem meiner Lieblings-Computer-Spiel-Genres war, nämlich StarCraft, habe ich das so ein bisschen ineinander verwoben und den ein oder anderen Sidekick mal auftauchen lassen, um dann ein riesiges, episches Finale draus zu machen, bei dem die Spieler einfach mal fast die ganze Galaxis ausgerottet haben.
Oh, geil.
Hab damit dann diese Riesenkampagne dann halt enden lassen. Und das war so, würde ich jetzt mal behaupten, so der Startschuss für uns, unsere Hauptfreundesgruppe, Philipp, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Hauptgruppe, mit denen wir Pen and Paper spielen. Würde ich jetzt mal behaupten, oder wie meinst du?
Ja, genau. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht, Star Wars zu spielen. Wir haben aber nicht nur Star Wars gespielt, sondern ich habe dann auch, ich wollte auch unbedingt Spielleitung machen. Also ich habe gerne gespielt, aber ich bin auch jemand, der gerne auch Spielleitung macht. Aber ich hatte natürlich noch keine Erfahrung, aber ich habe gedacht, gut, mit der Freundesgruppe, ich kenne die alle, wir probieren das einfach mal aus. Mhm. Dann habe ich mir leider das ein bisschen unterschätzt, habe ich mir so einen Klotz ans Bein gebunden. Man kann es schon erahnen, ich habe mein erstes Spielleitung-Erfahrung war mit DSA, das schwarze Auge.
Ja.
Und weil das halt, ich hatte gedacht, ich habe halt ein bisschen recherchiert, so das schwarze Auge war immer gut besprochen. Das kennt man ja auch als Setting, auch schon länger. Aber mir war natürlich als unerfahrener Rollenspieler nicht so ganz bewusst, wie umfangreich das schwarze Auge ist, so regeltechnisch. Ja. Ich habe aber zum Glück, weil ich hatte ja schon gesagt, ich habe ja erst 2018 angefangen, da war die fünfte Regeledition schon lang ein paar Jahre draußen. Also habe ich mir die fünfte Regeledition geholt, die, wie ich dann rausgelesen habe, im Internet auch deutlich spielbarer ist und war als die vierte. Die muss ja schlimm gewesen sein. Und ja, dann habe ich halt dieses 400 Seiten Regelwerk durchgearbeitet, kann man fast sagen, da brauchst du echt ewig für. Und dann haben wir angefangen mit DSA und das war, trotz dass es relativ komplex ist, hat es dann doch ganz gut, sehr schnell gut funktioniert, weil wir uns dann einfach erstmal nur auf die Basisregeln geeinigt haben, die ja auch vollkommen ausreichend sind, um schon viel zu spielen, sag ich mal.
Ja, absolut. Genau. Das ist bei DSA, ist das natürlich eine Wucht von Welt, die da auf einen einprasselt, wenn man damit anfängt, gerade auch als Spielleitung.
Ja.
Ich meine, wir sind alle irgendwann mal klein angefangen und wir mussten uns alle irgendwo da durchboxen. Das Schöne ist natürlich, gerade bei solchen Welten, ich habe das damals zum Beispiel so gemacht, als ich ein Abenteuer geschrieben habe für DSA, habe ich mir quasi einen Stadtteil rausgesucht, also eine Stadt rausgesucht. Das war Festum und ich habe mich über die Gegend und das halt eben belesen. So, ne?
Ja.
Und habe dann daraufhin auch halt eben mein Abenteuer geschrieben. Und das Schöne ist ja dann, dass du sagen kannst, die Abenteurer gehen nun mal auf eine Reise und du kannst immer wieder was Neues machen. Du kannst immer wieder neue Sachen mit reinbringen, so wie Götter oder die Gegenden und so weiter und so fort.
Ja. Ja. Ja, also genau, DSA bietet halt also was mich sehr unterstützt hat, ist ja die Webseite, die Spielleiter von DSA kennen, die wahrscheinlich alle, Wiki Aventurica, wo man im Prinzip ja alles nachlesen kann über Welt und Gegebenheiten und Personen. Und das hilft, wenn man sich an das Setting halten will. Man kann ja theoretisch auch alles, man kann sich natürlich einfach die Karte nehmen und sagen, ich mache jetzt einfach alles selbst, aber ich bin dann doch so detailverliebt gewesen, viel nachzulesen, viele Sachen, die in der Lore drin sind, auch einzubauen, natürlich auch ein bisschen abzuändern, ne? Also so, dass es zur Spielrunde passt. Aber ja, da kann man, aber man kann dann auch sehr viel Zeit investieren und das Vorbereiten der Abenteuer wird dann auch jedes Mal länger. Also da muss man schon die Bereitschaft haben, viel Zeit mitzubringen. Aber das kennen wahrscheinlich alle Leute, die Spielleitung machen.
Es ist aber auch einfach ein zeitintensives Hobby, egal ob Spieler oder Spielleitung. Also klar, als Spielleitung bist du natürlich noch irgendwo in der Verantwortung. Du musst natürlich ein bisschen was vorbereiten. Du kannst natürlich nicht komplett unvorbereitet an den Tisch gehen und die Spieler machen das schon. Das geht natürlich auch nicht. Aber es ist ein zeitintensives Hobby auf beiden Seiten. Das kann man einfach so sagen.
Genau, also das, ja, auf jeden Fall. Und man muss dann irgendwann abwägen, wie viel will man vorbereiten, wie viel kann man vorbereiten. Man kann ja nicht, also irgendwann wurde mir bewusst, man kann immer noch mehr vorbereiten und dann dauert das immer noch länger und irgendwann wird es aber auch immer noch unnützer, weil die Spiele eh immer was anderes machen als das, was man sich gedacht hat. Ja. Ja. Genau, aber DSA finde ich bis heute großartig. Ich habe jetzt die letzter Zeit kein DSA mehr geleitet. Wir haben da mal einen Cut gemacht, aus privaten Gründen. Aber finde ich bis jetzt großartig, ein tolles System und das werde ich definitiv auch wieder aufnehmen in der Zukunft. Ein anderes System, was ich noch gespielt habe, aber wo ich nur eine Session geleitet habe, ist das relativ neue Regelwerk von Dune.
Ja, okay.
Genau, das ist ja auch bei Ulysses erschienen als, ich glaube, Adaption, aber aus dem amerikanischen, oder? Ich glaube, das ist die Adaption aus dem amerikanischen. Das wollte ich ausprobieren, weil ich die Welt von Dune als Science-Fiction-Welt sehr interessant finde. Da haben wir aber bisher nur eine Runde gespielt, die, glaube ich, nicht ganz so gut bei den Spielern angekommen ist. Aber mir hat Spaß gemacht. Ja.
Ja, sehr schön. Manuel, was hast du denn noch so auf dem Zettel, was du bisher so gespielt hast? Star Wars, hast du bei DSA mitgespielt? Ist jetzt auch die große Frage.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe bei DSA mitgespielt und wir haben auch, der Philipp hat auch noch ein bisschen untertrieben, sag ich mal. Er ist nämlich auch genauso wie ich mit einer riesig geilen Kampagne gestartet, die er. Ich glaube, die hast du dir aus den Fingern gesaugt. Ich weiß es nicht mehr genau. Die in einem unglaublich epischen Ende geendet hat, bei dem mein liebgewordener Zwerg tatsächlich in der letzten Schlacht vor Torval war das, glaube ich, oder so, irgendwie sowas, mit einem Drachen gekämpft hat, mit letzter Kraft mit seiner Axt in diesen Drachen irgendwie reingehakt hat, von diesem Drachen hochgeflogen wurde, den Drachen erschlagen hat mit, ich weiß nicht mehr, irgendeinem geilen Hammer war das, und dann mit dem Drachen abgestürzt ist und dann leider gestorben ist. Aber es war unglaublich episch, es hat sehr viel Spaß gemacht und er hat eine Statue bekommen.
Ah, sehr
Naja,
cool.
eine Gedenkstatue in der Welt, ja, die steht da jetzt so rum.
Ja.
Hey, alles cool. Das ist ja auch das Schöne, die Aventurienwelt, die lebt dadurch allein schon ja durch den aventurischen Boten. Deswegen lebt die Welt und die Welt lebt ja auch durch die Spieler und das, was sie dort tun. Und das ist dann ja eure Welt, auch wenn es immer noch Aventurien ist.
Genau, richtig, ne? Also das genauso sehe ich es auch. Und von daher hat jeder so seine eigene Welt, sage ich jetzt mal,
Eigentlich
in der
ja,
er spielt.
genau. Also dein Charakter, Manuel, war Bornsa, der Zwerg.
Ach, genau, so
Ja.
hieß
Und du hattest 100 Zwerge, die du befehlt hast. Du hast eine kleine Armee befehlt.
Ah, stimmt,
Boah,
da wurde
krass.
dann Da ist er dann als SL irgendwann mal konsequent, also richtig konsequent gewesen, weil ich hatte die glorreiche Idee, mit meinen Zwergenarmee durch einen Fluss zu waten, um hinten da rauszukommen. Ja, und irgendwie ist die Hälfte der Zwergenarmee im Fluss, Fluss ersoffen oder irgendwie sowas war das. Aber es war absolut großartig, hat sehr viel Spaß gemacht.
Geil. Ich liebe solche Geschichten, ja, ne? Also das ist wirklich, da könnte ich mich auch stundenlang drüber unterhalten, über Anekdoten aus irgendwelchen Spielrunden.
Absolut großartig.
Ja.
Nee, und ansonsten, also ich leite selber sehr gerne auch tatsächlich Hexen 1733. Ich weiß nicht, ob du es kennst,
Doch,
schon
das sagt mir
gespielt
was.
hast. Ah, okay, das ist
Leider
auch.
noch nicht gespielt. Ich habe es auf dem PC als PDF. Ja, mir fehlt, glaube ich, aber einfach dieses haptische, dieses Buch, um mal mich da reinzufuchsen, mich da reinzulesen.
Ah, okay, ja, also ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich sehr cool gemacht. Mit sehr simplen Regeln, muss ich sagen. Wie beschreiben Sie es? Es ist irgendwie beschrieben als cineastisch und actiongeladen, so nach dem Motto. So irgendwie so haben sie es beschrieben. Und das spiele ich sehr gerne, das leite ich auch sehr gerne. Das ist aktuell bei mir dran. Dann habe ich aktuell eine Pathfinder-Runde. Pathfinder 1E ist es, glaube ich, oder so heißt das, ne? Das habe ich damit drin und dann habe ich noch eine Stamm-Online-Runde, also mit denen ich online halt noch zocke, hin und wieder mal. Und da ist auch über die Jahre, da ist dabei gekommen, der neue Legend in the Mist oder so ähnlich hieß das.
Ah, ja.
Ultima Vampire ist dabei gewesen, wobei Vampire ist tatsächlich nicht mein System irgendwie. Ich weiß nicht, das war mir irgendwie ein bisschen, passte mir irgendwie nicht so ganz.
Obwohl es auch in der World of
Dann.
Darkness Dingens ist, ne?
Ja, genau.
Oh,
Ich
krass.
weiß nicht, das war irgendwie merkwürdig. Also, ich
Das
bin da irgendwie nicht so
finde ich ja,
reingekommen.
das finde ich ja auch total spannend, diese World of Darkness, dass es halt verschiedene Systeme noch dazu gibt und die man trotzdem irgendwie miteinander verknüpfen kann. Das finde ich total geil.
Das ist eine coole Sache, auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe auch hier dieses, wie heißt das, Werewolf the Apocalypse.
Genau.
Das spielt ja auch da mit drin. Das habe ich auch mal eine Runde gespielt. Das war witzig irgendwie, aber da hat sich leider die Runde irgendwie aufgelöst. Also passiert schon mal.
Ja, das ist leider so.
Es ist, ja. Und dann ging das noch weiter mit D&D habe ich mal gespielt, für 1, 2 Sessions oder sowas. Viel ausprobiert mit Dragon Age, Fabula Ultima, das Lord of the Rings Regelwerk, Warhammer Soulbound und mit dieser Online-Gruppe, ich probiere viel mit denen aus, sagen wir es mal so rum. Und die Spielleiter wechseln da auch mal gerne. Es ist immer schön, mal irgendwie da was Neues reinzumixen, muss ich sagen, ja.
Da müssen meine Spieler bzw. unsere Gruppe auch durch. Ich bringe halt immer die verschiedensten Systeme mit an den Tisch und immer wird erst so, ja, weiß nicht, müssen wir das jetzt machen? Und ja, müssen wir wollen was anderes ausprobieren. Und ja, aber in der Regel ist es immer so, nach der ersten Spielsession, die Charaktererstellung ist halt immer so ein bisschen anstrengend. So ist halt aber einfach so, wenn man es das erste Mal macht. Und aber spätestens nach der ersten Spielsession ist dann immer so, ey, das ist, glaube ich, doch schon ganz geil.
Genau so ist es, ja. Und dann macht es auf einmal richtig Spaß und die Leute wollen immer mehr und dann ist das Abenteuer auf einmal vorbei und man startet das nächste.
Also jetzt gerade spielen wir halt in Adventure Islands und ja, wir haben eine schöne, nette, illustre Piratencrew, die über die Weltmeere segelt und das ist wirklich wirklich witzig, das macht richtig Laune.
Das habe ich auch schon mal von gehört von Adventure Island, aber ich habe es noch nie gespielt tatsächlich.
Ah, lohnt sich. Kann ich wirklich empfehlen. Also, wenn man dieses Piraten-Setting-Feeling mag, ich sage jetzt mal einfach dieses Flug der Karibik-Setting, du bist ja nicht gezwungen, Piraten zu spielen. Du kannst natürlich auch die Gegenseite spielen, Marine und so, ne? Aber im Grunde kommt es ja auch darauf an, was du daraus machst mit Legenden, mit Artefakten, mit Magie, also Gaia in der Hinsicht. Und das macht den Flair halt einfach, glaube ich, so ein bisschen aus. Also so empfinde ich das und so spiele ich das auch oder leite ich das auch.
Ja, definitiv. Also da stimme ich dir sehr gerne zu. Also es ist immer schön. Hast du das auch, wenn du leitest, dass du, ich plaudere einfach mal gerade irgendwie so ein bisschen.
Alles gut.
Ich finde das immer so schön. Ich nehme mir mittlerweile immer vor als Spielleiter, hey, mich so passgenau wie möglich an eine Kampagne zu halten, wenn ich sie kaufe, zum Beispiel. Das Problem ist nur, das funktioniert nie. Es kommt immer irgendwas dazwischen.
Ich find's schön. Also dadurch weiß ich schon, dass ihr nicht oft oder noch gar nicht den Podcast gehört habt. Das macht aber auch gar nichts. Das soll auch keine Kritik sein. Ich kaufe keine Abenteuer. Ich schreibe alles selbst.
Geil. Okay, sehr cool.
Ja. In der Regel schreibe ich alles selbst. Ich habe jetzt mir vom DSA-Universum das Einsteigerabenteuer Finsterwacht gekauft. Mit den Leuten von Saltatio Mortis, die haben das herausgebracht.
Ach, cool.
Und
Da war doch
es war
Crowdfunding, oder?
das
Das war
weiß.
Doch, also ich habe die E-Mails vom Crowdfunding, glaube ich. Ich kriege mal die Crowdfunding von Ulysses und ich glaube, das war da. Ja. Ah, ist auch egal.
Kann ja auch gut sein. Ich weiß
Ja.
es nicht. Ich habe mir das jetzt erst vor kurzem gekauft, weil ich auch halt eben Gunther, also der Autor, der auch damals für DSA geschrieben hat und halt eben auch Gründungsmitglied von Saltatio Mortis ist, zu Gast hatte. Und der hat dann natürlich auch drüber gesprochen. Und ich habe mir dann gedacht, komm, unterstützt du das mal, dann kaufst du dir das, liest dir das mal durch und schreibst so ein bisschen was drumherum. So. Ja? Also ich habe das schon so als, das ist glaube ich das erste Abenteuer, was ich mir so gekauft habe und wo ich was drumherum schreibe, wo ich das ein bisschen mit reinnehme, das Setting, und aber auch weiterspinne. Wie könnte es denn weitergehen danach, ne?
Ja, da die eigenen Ideen mit reinbringen, ja,
Ja,
das
genau.
sehr cool, ja.
Ja, und ich muss natürlich jetzt auch gucken, unsere Abenteuergruppe in DSA war jetzt in Gareth zuletzt und da möchte ich halt auch anknüpfen, dass sie von Gareth aus weitergehen, und vielleicht noch ein bisschen dazwischen was erleben, zur Finsterwacht kommen und dann weitergehen und so weiter. Also auch da plane ich gerade tatsächlich eine größere Kampagne, die aus zwei selbstgeschriebenen und aus einem kleinen Teil Abenteuer besteht, quasi, was fertig ist.
Cool. Das ist sehr, sehr, sehr schick.
Ja.
Also, finde ich cool, ja. Also bei mir ist es tatsächlich immer so ein Mix irgendwie. Mal habe ich was Selbstgeschriebenes, mal habe ich was Gekauftes. Ich mix das immer so gerne, tatsächlich.
Also ganz kurz noch zu mir, dann gehen wir mal wieder zu Philipp und gucken, wie er das so handhabt. Ich habe es halt immer so, jetzt auch in dem aktuellen Abenteuer, ich kann nicht zu viel verraten, weil ich habe halt die Kumpel hört zu.
Oh.
Ich habe immer einen Start, wo ich die Spieler starten lassen möchte und ich weiß immer ganz genau, wo ich sie zum Schluss haben möchte. Und alles, was dazwischen passiert, ist komplett improvisiert.
Geil. Das finde ich super.
Das ist so meine Handhabe im Spielleiten. Es gibt natürlich klar hier und da Punkte, wo ich nach der Session überlege, okay, wie könnte es weitergehen? Bau das kurz aus und lass es vielleicht einfach nur passieren. Und wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Dann ist es halt so.
Okay, also heißt, du baust hier schon so, ich sag mal, so ein paar Eckpunkte, sage ich jetzt mal, mit rein,
Genau.
die
Immer.
idealerweise passieren.
Aber die entstehen halt eben durch das Spielen selbst. Also nicht, dass ich jetzt vorher schon gesagt habe, okay, das soll jetzt passieren oder so. Also so nach jeder Session lasse ich mir das einmal Revue passieren und überlege, okay, willst du da jetzt was einfügen? Macht das überhaupt Sinn, da jetzt was hinzubauen? Oder lass es einfach komplett weiterlaufen? So.
Ja, verstehe ich, ja.
Philipp,
Das
wie
ist
machst du
cool.
das denn? Wie handhabst du das denn? Oder möchtest du noch ein paar Systeme sagen, die du so noch auf dem Kerbholz hast?
Systeme? Oder, ach so, Systeme auf dem Kerbholz? Gute Frage. Ich habe noch nie D&D gespielt. Das würde ich gerne auch mal machen, weil das halt jeder kennt und alle gespielt haben, aber ich bisher noch nicht. Das würde ich gerne mal zumindest mal ausprobieren. Könnte aber auch sein, dass mir das nicht ganz so liegt vom System her. Also ich weiß so grob, wie das System funktioniert, aber ich habe es halt noch nie ausprobiert.
Such dir einen guten Spielleiter, das ist ein Tipp.
Ja, genau. Wenn ich dich selber leite oder so, oder dann genau, würde ich es halt mal irgendwo mitspielen müssen. Aber ich kenne auch tatsächlich, also selbst ich bin in der Rollenspielszene ja jetzt auch ein paar Jahre drin und der Manu noch tiefer, aber ich kenne wirklich eigentlich, mir fällt gerade niemand ein, der wirklich aktiv D&D spielt, den ich kenne.
Okay.
Da müsste ich drüber nachdenken. Und das ist ja eher, also eigentlich ist das ja so das große System, was zumindest jeder irgendwie kennt und mal auch gespielt hat, aber ich kenne irgendwie niemanden, der D&D so richtig aktiv spielt, sag ich mal. Mhm. Ja. Genau, was habe ich noch? Der Manu hat schon gesagt, er leitet viel Hexen. Ich habe nur eine Runde mal mitgespielt. Das würde ich gerne nochmal, also eine Runde mit zum Kennenlernen habe ich mal gespielt. Ich würde das gerne mal häufiger noch spielen. Also das würde mir gefallen. Ne, Manu, ne, wenn du nochmal eine neue Runde aufmachst, lad mich mal ein.
Anreiz für Manu, ne?
Gar kein Problem, das kriegen wir hin.
Weil das, als wir es einmal gespielt haben, das hat schon Bock gemacht, weil das relativ regelflach war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also man konnte relativ schnell einen Charakter bauen und direkt losspielen, oder? Das war doch relativ einfach.
Ja.
Im Vergleich jetzt zu DSA zum Beispiel oder Star Wars. Star Wars ist ja auch nicht ganz so leicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ging alles viel schneller los, ja.
Ja. Genau, wie handhabe ich, wenn ich leite? Bei DSA habe ich damit angefangen, da habe ich am Anfang auch alles komplett selbst geschrieben, genau wie du das machst, Fabian, weil ich erstmal ausprobieren wollte mit meinen Spielern, was kann man alles machen am Spieltisch? Ich wollte mir in der Story nicht einengen, deswegen habe ich mich einfach ein bisschen in der Welt belesen, habe mich dann für eine Region entschieden und habe dann da erstmal angefangen mit irgendwas und habe das dann weitergesponnen zu einer Kampagne, die hat sich dann so nach und nach entwickelt, also so wie du auch. Ich konnte nicht viel verraten. Ich hatte so im Kopf, wo will ich hin? Und ich wollte am Anfang selber schreiben, auch deshalb, weil wenn ich eine Kampagne oder ein Abenteuer habe, dann bin ich immer auf einen Ort oder so begrenzt häufig. Und ich wollte einmal immer eine Session spielen, dann vergeht ein bisschen Zeit und ich wollte die Spieler immer von einer Region nach zwei, drei Sessions in die nächste Region. Also ich wollte die Welt ein bisschen kennenlernen von DSA, weil ich hatte ja keine Vorbelastung. Mhm. Das heißt, wir waren erst im Nordosten, dann waren wir ein bisschen unten im Südwesten in der Region unterwegs. Dann im Norden, im Eis und genau, also ich war da in verschiedenen Regionen, wo ich noch nicht war mit euch, Manuel, war im Dschungel unten und auf den Inseln, da waren wir noch nicht so unterwegs. Dann waren wir noch, irgendwann mal auf den Zyklopeninseln waren wir mal. Ja, also ich wollte so ein bisschen mir die Freiheit lassen, einfach ein bisschen rumzureisen und das ein bisschen locker an, also so mehr so lockerer One-Shot an One-Shot zu reihen und nun so eine lose Geschichte aufzubauen. Deswegen habe ich das frei gemacht. Zuletzt haben wir allerdings angefangen, die Filiasson-Saga zu spielen. Die hatte ich mir gekauft bei eBay. Da gab's, kennst du die, Fabian?
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich dachte mir nichts, ne. Die bekannteste, so, was man so kennt, ist natürlich hier die
Borat.
Genau.
Die habe ich auch hier stehen. Die haben wir noch nicht angefangen. Ich habe alle vier Bände hier. Die habe ich mir auf eBay geholt. Die war leider arschteuer, weil man kann die ja gar nicht mehr kaufen.
Ja.
Aber ich habe da bei eBay hat die einer für unter Wert verkauft.
Da gibt es auch
den Sammelband.
Aventurische Boteneinträge, die das so ein bisschen so Foreshadowing machen. So.
Ich weiß, ja.
Total geil. Deswegen meine ich ja, ne? Aventurien lebt einfach durch den aventurischen Boten auch einfach weiter, ne? Also das muss man natürlich nicht mitnehmen, kann man aber unglaublich gut mitnehmen, finde ich.
Genau, aber die Filiasson-Saga, die ist aus den 90ern, ich glaube damals für DSA 3 geschrieben. Die Ausgabe, die ich habe, ist für die Regelversion 4. Für die 5er gibt es es nicht. Die ist geschrieben von Bernard Henn. Bernard Henn, Saltatio Mortis, der hat doch auch damit, der ist doch auch großer Fan von denen. Ich sehe den immer, wie er auf die Konzerte geht. Bernard Henn sagt dir was, oder?
Nee, sagt mir nichts, nee.
Achso, Bernard, Entschuldigung. Nee, Bernard Henn ist ein Fantasy-Autor aus Krefeld, der ist, glaube ich, der erfolgreichste Fantasy-Autor Deutschlands. der hat so die Elfenbücher geschrieben. Also so eine Elfensaga-Reihe. Mit, ich glaube, inzwischen 9 Bänden oder so.
Da klingelt irgendwas.
Ja, es war in den Nullerjahren, sind die rausgekommen größtenteils. Jetzt hat er in den letzten Jahren nochmal eine neue Schattenelfen geschrieben, die habe ich auch gelesen. Also der ist ja in der Fantasy-Welt, Fantasy-Genre ganz tief drin. Und der hat eben diese Kampagne in den 90ern geschrieben für Ulysses, also für DSA. Und die habe ich mir mal zugelegt und die haben wir angefangen, nicht durchgespielt. Ich glaube, Viertel haben wir durchgespielt. Letztes Jahr haben wir dann einen Stop eingelegt, weil ich keine Zeit mehr hatte, das richtig vorzubereiten. Denn, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, du hast ja gerade gesagt, du hast gerne einen Start und einen Zielpunkt und so vielleicht so ein paar Eckpunkte, wo du hin willst. Das ist natürlich, wenn man das gut kann als Spielleiter, ich würde mir das auch zutrauen, aber habe es noch nie so gemacht, dass man, also die Vorbereitungszeit wird einfach, nehme ich mal an, ein bisschen geringer. Ne? Man muss nicht so viel ausarbeiten. Man kennt seine Gruppe, man weiß, wie man bestimmte Situationen vielleicht lösen kann. Dadurch hat man natürlich weniger Vorbereitung. Die Filiasson-Kampagne ist allerdings eine sehr, sehr storygetriebene Kampagne mit sehr, sehr, sehr viel Text und Inhalten. Wenn ich die spiele als Spielleiter, möchte ich natürlich auch die Story erlebbar machen. Und das geht nicht, wenn ich die nicht gut vorbereite, weil die sehr, sehr detailverliebt ist. Und das macht diese Vorbereitung von der Kampagne sehr anstrengend, also sehr, sehr zeitaufwendig und auch deshalb ein bisschen anstrengend, weil es ist halt das Regelwerk 4. Ich muss dann halt viel so Werte auch noch umrechnen parallel, damit man zum Beispiel jetzt einen Kampf gegen einen Gegner oder so machen kann und das einigermaßen fair ist, muss man halt die Werte ein bisschen umrechnen.
Ja.
Das macht das dann ein bisschen anstrengend. Genau, deswegen haben wir da jetzt einen Cut eingelegt. Ja, die Borberat, die G7-Kampagne würde ich gerne auch noch spielen.
Oh, viel Spaß
dies Jahr, ja, also ich habe mir das schon mal online ein bisschen vorher so eingelesen und gesehen, dass viele Spielrunden da so im Schnitt 5, 6, 7 Jahre vielleicht brauchen, um die durchzuspielen, wenn man sie richtig spielt. Und
ja. Das
ist natürlich ein Brocken, wo ich jetzt noch mich nicht dran getraut habe.
Ich glaube, also, das längste, was ich mal gehört habe, waren 10 Jahre.
Ja, kann man sich vorstellen. Also gerade wenn man beruflich eingebunden ist und familiär und das halt als Hobby nebenbei macht, muss man die Zeit halt auch irgendwo hernehmen.
Ja.
Genau. Das wäre jetzt auch eine, die ich dann so ähnlich wie die Filiasson-Saga vorbereite, weil ich die Story richtig erlebbar machen möchte und da eintauchen möchte.
Ja.
Grundsätzlich bin ich aber auch ein Freund von komplett frei schreiben. Also bei DSA in der Welt fühle ich mich jetzt auch relativ sicher inzwischen. Also was heißt sicher, aber man kennt sich so ein bisschen aus und weiß so ein bisschen, wie DSA funktioniert, wie die Welt funktioniert. Und da würde ich gerne auch nochmal eine eigene Abenteuer schreiben. Mal gucken, ob ich das noch irgendwann mache. Ja. Also ich mache beides. So, ja. Also vorgefertigte Sachen haben den Vorteil, man muss sich nicht so viel ausdenken, aber eventuell so wie bei so richtigen Story-Kampagnen muss man viel vorbereiten.
Mhm.
Es gibt natürlich auch leichtere vorgefertigte Abenteuer, also so One-Shots. Da würde es mir tatsächlich bei DSA jetzt, weil ich da relativ sicher im System bin, das einmal durchlesen, ein paar Notizen machen und kann dann spielen. Ja, also ich mach gerne sowohl als auch, ja.
Ich schicke dir nachher mal ein Abenteuer, was ich geschrieben habe und bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil es ist auch im DSA-Universum und es ist auch storylastig. Es ist auch so ein bisschen detektivmäßig Arbeit, aber es ist halt auch eben in einem kleinen Dorf als Kammerspiel quasi. Also die können schon noch weg, aber und dieses Problem löst sich, wenn man im Dorf bleibt, wenn man so will.
Ah, okay. Ja, klingt interessant. Das klingt ja ganz cool. Das klingt ja dann sehr, sehr so rollenspiellastig. Also man kann ja auch Rollenspiele so spielen, dass man nicht ganz so rollenspiellastig spielt, sondern eher so competitive, so mit viel Kämpfen, ne? Dann gibt es ja so solche und solche Spielgruppen. Aber das klingt jetzt dann sehr rollenspiellastig und daher eigentlich sehr interessant, ja. Ja, schick gerne mal. Würde ich gerne mal durchlesen.
Mache ich. Die Idee hatte ich tatsächlich dazu, mein Beruf, also meinen realen Beruf, den ich ja halt habe, den ich gelernt habe, ist Müller. Und ich wollte das mal einfach so ein bisschen in dieses altertümliche DSA-Universum reinbringen und gucken, was ich damit machen kann. Und da ist tatsächlich was, finde ich, sehr Gutes draus geworden.
Und da bist du ja sogar vom Fach, dann ist das ja lustig. Also
genau,
dann,
deswegen.
Ja, ja. Ja. Ja, schick doch gerne mal später oder morgen.
Das, ja, das mache ich. Bin gespannt, was du dazu sagst. Manuel, was hast du denn noch so für Systeme, wo du sagst, ja, die würde ich ganz gerne mal spielen oder leiten wollen?
Erstmal noch vorweg, ich fand es gerade total schön, euch beiden zuzuhören. Über das, über das, den Austausch über DSA finde ich absolut großartig. ja, aber für Systeme, die ich gerne noch spielen wollte, gibt es tatsächlich zwei Stück auf meiner Liste. Gut, diese Liste, die erweitert sich auch immer hin und wieder mal. Das ist einmal tatsächlich. Ja, wenn dann irgendwann das Regelwerkregal platzt, braucht man ein neues oder wie war das, ne? nee, das ist einmal tatsächlich The Witcher, weil ich einfach die Welt absolut geil finde. Ich fand die Serien auch cool dazu und so weiter und so fort. Will ich unbedingt mal spielen, bin ich aber bislang noch nicht zugekommen tatsächlich. Es ist, keine Ahnung, das ist einfach, ich glaube, bei Witcher ist einfach dieses Setting, das ist halt so cool, wie ich finde, und das wollte ich halt immer schon mal spielen. Das einmal dabei und dann tatsächlich, das ist jetzt eine komplett andere Art, ein anderes Genre, Warhammer 40k.
Oh.
Also es ist, ich liebe Warhammer 40k. Ich will's auch, es gibt ja auch ein Regelwerk oder mehrere Regelwerke, aber soweit ich weiß, vielleicht weißt du mehr, die gibt's alle nicht auf Deutsch. Und
nee, das wusste ich noch nicht.
Da, und das ist immer so ein Ding tatsächlich, wenn man halt sehr spezifische Sachen hat, und die dann auf Englisch hat und die dann auch noch mit rumdenken muss und das dann auch noch mal irgendwie noch verstehen muss und so weiter und so fort, dann macht das einen riesen Aufwand. Und wenn das auf Deutsch ist, dann passt das zeitlich einfach irgendwie besser, sage ich jetzt mal. Es sei denn, keine Ahnung, du bist Muttersprache in Englisch, so nach dem Motto.
Ja, ja, genau.
ich muss gerade noch mal einhaken. Ich hatte auch natürlich noch ein wichtiges Regelwerk, was ich mal noch spielen oder leiten will, vergessen. Und zwar natürlich Herr der Ringe, der eine Ring. Das will ich unbedingt nochmal spielen. Das ist mir gerade nicht eingefallen.
Alles gut. Kein Problem. Ja, auch ich glaube, Herr der Ringe, auch eine sehr geile Welt. Ich hatte da auch nur eine kleine Anekdote. Ich war mal in Oberhausen im Zentro. Da hieß es noch Zentro, jetzt heißt es ja Westfield Center. Da gab es einen kleinen Nerdladen. Und da hatten die halt auch eben so diese Figürchen, also Tabletop und sowas, ganz viel. Und da war ich aber noch gar nicht in diesem Hobby drin. Ich habe das halt nur gesehen. Der hatte da so Herr der Ringe halt eben aufgebaut. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es war aber eben die Hobbit-Charaktere, die er da aufgestellt hatte. Und ich fand das da schon so faszinierend. Tabletop steht auch ganz oben bei mir auf der Liste, das mal auszuprobieren. Mhm. Und ich habe jetzt jetzt muss ich kurz überlegen, wann die Folge rauskommt und wann die ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ist ja auch egal. Mit der Folge von Hauke, der hat mir nämlich einen Tabletop an die Hand gelegt, wo du eine Party an Figuren oder Gruppe, also sagen wir mal eine Gruppe spielst, jeder hat seine Charakterwerte und so weiter und so fort und damit spielst du oder diese spielst du quasi in so einer apokalyptischen Stadt, ich kriege das nicht mehr ganz so auf die Kette und das Schöne daran ist aber, du hast diese Figürchen, so 5 bis 6 Figuren und wenn der Spielleiter sagt, dem wird jetzt der Arm abgeschnitten, dann brichst du dieser Figur den Arm ab.
So,
und dann geht's weiter. Aber dann ist das ist halt so viel krasser und mehr an einem Rollenspiel und Tabletop. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemischt.
Wahnsinn.
Okay, das krass, davon habe ich noch nicht gehört.
Ich also, gucke gleich nochmal, wie das heißt, und dann schicke ich das nochmal rum, weil das finde ich saugeil.
Wir sind beide noch nicht so bei Tabletop gewesen, oder Manu? Du auch noch nicht, oder?
Also ich habe es dann mal auf kleinen Cons und so weiter mal angeguckt. Und als ich dann, ich weiß nicht, ich habe mit einem der Leute da gesprochen gehabt und sag so, ja, hör mal hier, Tabletop und so weiter, kann man einfach mal so reinstarten, guckt er mich nur an. Also erstmal, du brauchst ganz viel Zeit, um dir überhaupt mal zu überlegen, was du überhaupt spielen willst. Dann brauchst du eine Spezies, dann brauchst du das, dann brauchst du das. Und dann brauchst du noch ganz, ganz viel Zeit, um die ganzen Figuren selber zu bemalen, weil jeder vernünftige Tabletopper bemalt seine Figuren selber.
Und das ist halt auch das Schöne an diesem Tabletop, was ich, wo ich das gerade sagte, du brauchst sie nicht bemalen. So. Das fällt halt weg. So, ne? Das ist halt nicht wichtig. Weil, sag, die sterben und dann sind die tot. Permadeath. Und das ist halt, also das ist wirklich so ein Tabletop.
Das hat dann richtige Konsequenzen dann auch für einen selber, weil man hat die Figuren ja sich geholt und so, ja.
Ja. Und also da gehst du halt viel, viel ja, sinnvoller mit um, mit dem, was du tust.
Das stimmt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich gucke ganz schnell, ob ich das...
Aber Manu, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, das musst du nochmal... reinstarten.
Wo war ich denn gerade eben gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr.
So abgedriftet. Was du noch spielen wolltest, glaube ich.
Ach so, ja, das waren die im Endeffekt, die beiden. Also Witcher und Warhammer 40k tatsächlich. Aber witzig, wo du das gerade sagtest, Philipp, von wegen Herr der Ringe, der eine Ring. Das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich meine, das war irgendwie Anfang des Jahres oder so. Oder Ende des Jahres bis Anfang des Jahres irgendwas. Habe ich tatsächlich noch mit einer Gruppe zusammen, also als Spieler dann war ich dabei, der eine Ring gespielt. Und das war echt cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, weil du halt wirklich, du tauchst so extremst tief in die Welt von Herr der Ringe ein. Das ist absolut großartig. Wir hatten da noch einen dabei, der war total krass. Der kannte sich komplett mit der ganzen Story aus, mit der Timeline und wie auch immer. Und erzählte dann dies und das und jenes dabei. Und ich saß da und sag ich so, okay, davon habe ich noch nie gehört. Und ich dachte, ich kenne Herr der Ringe eigentlich ganz gut. Er hat mich dann eines Besseren belehrt, sagen wir es mal so rum. Aber es war trotzdem, es war absolut großartig, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal schnell herausgesucht in meinem Verlauf. Ich schicke euch das mal parallel als Nachricht. Das Ganze heißt Mordheim. Und das ist, also wie gesagt, finde ich ja, total cool.
Ja, können wir uns ja mal anschauen, auf jeden Fall, ja? Ja.
Definitiv.
So, jetzt zurück. Genau. Wieder vernünftig hinsetzen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Manu hat gerade erzählt, dass er noch Witcher und Warhammer
spielen
wollte, irgendwann mal, ja.
Genau. Ja, Warhammer. Auch ja, krasse Welt. Also ich habe mal, wo wir anfangs gespielt haben, halt so ein Buch davon in der Hand gehabt und uiuiui. das ist heftig.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Macht aber, glaube ich, auch Bock.
Ich denke auch. Also ich muss dazu sagen, ich habe halt Warhammer 40k auch viel, also alle möglichen Computerspiele davon auch gespielt oder auch hier Warhammer 40k in VR und sowas. Mhm. Und das war einfach, das ist so bombastisch, was da los ist. Deswegen muss ich einfach unbedingt, wenn das dann irgendwann mal auf Deutsch kommt, das auch Pen and Paper mäßig spielen.
Aber ist das Pen and Paper oder redest du von dem Tabletop-Regelwerk? Weil das gibt's doch auch als Tabletop, oder?
Das gibt's auch als Tabletop, aber nein, ich spreche tatsächlich vom Pen and Paper.
Ja. Das gibt es sowohl als auch, genau.
Okay, ja. Das war mir gar nicht so klar. Okay.
Ja. Das ist schon ein Batzen. Okay. Jetzt haben wir natürlich schon, also jetzt haben wir ganz viel von euch gehört und ganz viele tolle Sachen von euch gehört und ich würde auch gerne noch mehr tolle Sachen von euch hören. Aber es hat ja auch einen Grund, warum ihr hier seid. Und zwar hat Philipp mich angeschrieben, hey, können wir bei dir über unser System sprechen? Und ich habe natürlich gesagt, ey, klar, gar kein Problem, aber wir reden erst über euch. Das haben wir jetzt getan. Und jetzt meine erste Frage, wie ist es dazu gekommen, dass ihr beiden ein System schreibt?
Manuel. Ja, da fange ich gerne mit an. Im Endeffekt, die genaue Jahreszahl weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, die hatte Philipp immer so schön im Kopf. Wie es dazu kam, wir hatten
jetzt einfach.
Halt,
yeah. Genau, 2019 war das.
Boah, so lange ist das schon her. Eieiei. Ja. Also es war im Endeffekt, kam das so, dass wir halt schon Pen & Paper gespielt haben und auch sehr viel Spaß dabei gehabt haben und aber immer mal hier und da und dort irgendwas hatten, was uns nicht so ganz passte. Und dann waren wir irgendwie, wie war das, Philipp? Wir waren irgendwo im Urlaub gewesen, ich weiß gar nicht mehr wo, von einer Freundesgruppe her. Und hatten dann, ich meine sogar, war es in der Bar oder auf dem Rückweg von der Bar, irgendwie sowas, die geniale Idee, hey, wir haben so viel schon gespielt, dies und das und jenes, aber immer passte uns irgendwas nicht ganz zu 100%. Und wir haben doch so viele coole Ideen, sollen wir nicht einfach selber ein Pen and Paper schreiben?
Genau.
Und so kam dann halt, ne, aus der Bar heraus quasi diese Idee und haben dann auch relativ zeitig danach angefangen, uns überhaupt erstmal unsere Ideen grundsätzlich erstmal zusammenzutragen, sag ich mal. Das lief dann ganz am Anfang noch mit im Google Docs. Wir hatten ein riesiges Google Docs Dokument, wo wir einfach alles gesammelt haben, was wir irgendwie an Ideen hatten.
Der erste Protokolleintrag ist vom 22. Oktober 2019.
Krass.
Sehr schön. Ich hab's gerade offen. Ja, wir haben alles protokolliert.
Ja, alles cool. Finde ich mega sowas.
Ja, und das haben wir halt alles irgendwie durch zusammengefügt und dann haben wir viel hier und da und dort geschrieben und da gemacht und getan und gewuselt und uns überhaupt erstmal ein Regelsystem zusammen überlegt und zusammen formuliert und dann hier und da und dort noch wieder neu formuliert und dies und das gemacht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so, wir haben jetzt uns ein System überlegt, was wir so runtergeschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir gebraucht haben. Die genauen Zahlen hat, wie gesagt, der Philipp im Kopf. Bitte einfügen.
Nee, keine Ahnung, wie lange wir jetzt dafür gebraucht haben. Also ich glaube, den ersten Entwurf hatten wir dann im Anfang 2022. Also es hat schon über 2 Jahre gedauert, bis wir da durch waren.
Ja. Ja. Also war echt Wahnsinn, muss ich sagen. Da haben wir dann tatsächlich irgendwann die Regelwerkversion 1 rausgebracht. Die wir dann auch hier und da doch bespielt haben und auch mit auf Cons hatten. Das war ja, Philipp, ich glaube, die erste war, glaube ich, die Dreieich, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
Ja, die erste Regelvision hatten wir nur auf der Dreieich. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Das war 2023, waren wir zum ersten Mal auf einer Convention, nämlich auf der Dreieich-Con in Dreieich. Genau. Mhm. Weil der Veranstalter dort. Also ich kannte die Convention tatsächlich gar nicht, obwohl es ja die größte im deutschsprachigen Raum ist, anscheinend. Und der Veranstalter hatte uns im Internet gefunden und tatsächlich einfach eine E-Mail geschickt, ob wir nicht da mal mit unserem Spiel hin wollten, mit einem Stand. Und dann haben wir natürlich gesagt, wenn wir schon gefragt werden, dann machen wir das natürlich auch.
Na ja, klar.
Ja.
Und so einer großen Con eingeladen zu werden, ist natürlich dann schon so wie ein Ritterschlag.
Es war schon cool. Ich will es jetzt nicht überbewerten, weil, also ich finde es auch gut, dass die Leute anschreiben, auch Unbekannte, sie wollen einfach möglichst so viele Projekte wie möglich aus dem deutschsprachigen Raum dahin holen, was ich ein cooles Ziel finde. Und deswegen haben wir uns natürlich sehr gefreut, klar.
Ja. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir den Start und wie alles angefangen hat. War euch von vornherein klar, wie das Regelwerk heißen soll? Oder ist das über die paar Jahre oder über die Entwicklungszeit erst entstanden?
Da würde ich jetzt mal weiter kurz erzählen.
Ja, wir hatten gerne.
Tatsächlich an dem Barabend schon den Namen. Das ist bis heute geblieben.
Geil.
Unser Spiel. Ja, wir haben gedacht, wir müssen irgendeinen Namen finden. So, und unser Spiel heißt, wir haben das System Nephilion geschrieben. Nephilion ist ein, ja, kein, also ich denke, dass es ein Kunstwort ist. Ich hatte da mal nachgegoogelt. Also ein bisschen angelehnt an Nephilim. Nephilim sind ja die so Fabelwesen, so Sagenwesen, so gottgleiche Wesen in Menschengestalt, sag ich mal. Da werden wir auch immer nachgefragt, ob wir da uns darauf beziehen. Wir haben zwar das Wort daher, aber das hat mit unserem System eigentlich nicht so viel zu tun. Nephilion heißt unser System, weil die Währung und begrenzte Ressource in unserem Spiel sind Nephilion-Kristalle und daher kommt das.
Ja, sehr schön.
Und genau.
Dann, ja, wie gesagt, ihr habt dann über die Jahre ganz viel geschrieben, entwickelt, und natürlich so ein bisschen Lore, schätze ich mal, vorgeschrieben, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ja.
Worum geht's bei euch im System?
Okay, also wir haben ein ja, also wir, unser, und was wollten, oder ich fange mal anders an. Wir wollten raus aus der eigentlichen High Fantasy. Uns ist, was mir auf den Conventions bis heute immer so auffällt, Fantasy ist das, was am besten geht, was am beliebtesten ist. Also High Fantasy, sag ich mal, so im, ich sag mal, im nach Vorlage von Herr der Ringe im weitesten Sinne, ne? Also klar gibt's heute ganz andere Sachen noch, aber Herr der Ringe war ja so der, so einer der großen prägenden Welten. Und Fantasy, da ist auch gerade im Videospielbereich und im Rollenspielbereich, da ist schon so viel zu erschienen. Wir wollten auf keinen Fall ein reines High-Fantasy-Setting entwickeln, also nicht noch eins, weil da gibt es auch viele Indie-Projekte, kleinere und größere Systeme. DSA ja zum Beispiel ist ja auch ein Fantasy-Welt. Deswegen haben wir uns überlegt, ja, wir mögen sowohl Science-Fiction als auch Fantasy. Also wir sind schon Fantasy-Fans und eben aber auch Science-Fiction. Der Manu hat es ja gerade schon gesagt, er ist großer Star-Wars-Fan, Warhammer 40k. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein Crossover im Setting machen, Genre machen. Das heißt, wir haben jetzt ein Science-Fantasy-Setting und genauer genommen ein Dark-Science-Fantasy-Setting.
Mhm.
Das heißt, wir haben eine Galaxie mit Planeten gebaut und in dieser Galaxie wohnen oder die wird bevölkert von futuristischen, klassischen Fantasy- Zivilisation. Das heißt, wir haben Elfen, wir haben Zwerge, wir haben aber auch Vampire und Gestaltwandler, Menschen und auch Alienrassen, die alle irgendwo futuristisch unterwegs sind. Das heißt, die Elfen haben Hightech, ne? Die haben Raumschiffe, die haben Blaster, die haben Kommunikatoren, die haben moderne Infrastruktur und so weiter. Also raus aus dem Wald, rein. Wir haben im Prinzip uns überlegt, wie würde eine Fantasy-Welt sein, wenn sie ins Futuristische weiterentwickelt würde. Also, ja. Also wir haben die Elfen genommen und gesagt, wenn die sich jetzt über Jahrtausende entwickeln, was ist plausibel, was würden die für Technologien machen? Wie würde die Kultur sich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln?
Mhm.
Das haben wir dann also kombiniert.
So ein bisschen wie Age of Empires weiter geguckt, weiter gesponnen.
Ja, genau, ja, könnte man sagen.
Verschiedene Entwicklungsstufen, was ist geblieben, was kann weg und so.
Genau. Also wir haben ein Fantasy-Setting in eine Science-Fiction-Welt gesetzt und natürlich versucht, dass das auch stimmig ist. Ne? Also
ja.
Wir haben jetzt keine wir haben jetzt keine Elfen, die nur mit dem Bogen rumschießen, so die Klischee, sondern die haben natürlich auch andere.
Die haben einen Laserbogen.
Ja, gibt es, ja, durchaus denkbar, dass wir sowas auch noch bauen und haben, aber also wir haben ein bisschen gemischt von, wir haben Fantasy-Sachen genommen und auch beibehalten. Es gibt bei uns immer noch einen klassischen Heiltrank. So, ne?
Ja.
So ein dummer alter Heiltrank, wie es in jedem Fantasy-Setting gibt, den haben wir auch, weil es auch irgendwie lustig ist, dass es sowas in der Science-Fiction-Welt noch gibt. Aber wir haben nicht.
Ich wüsste ja jetzt aber auch nicht, wie man den Heiltrank noch anders verbessern kann.
Ja, gut.
Außer in seiner Funktionalität.
Ja, also gut, wir haben auch Medikits, ne? Also so klassische Heil.
Ja.
Genau, also das würde man als Ersatz nehmen. Aber wir haben halt beides einfach. Also wir haben sowohl die Science-Fiction-Komponente in diesem Fall jetzt, als auch die Rollenspiel-typische Heiltrank, weil es ist ja immer noch ein Fantasie-Science-Fiction-Mischmasch und warum soll es da keine Heiltränke geben? Und wir haben auch, das ist vielleicht erwähnenswert, wir haben auch Magie, ne? Wir haben ein Magiesystem, auch eher im klassischen Fantasy-Style in das Science-Fiction-Gesetz. Da kommt immer ganz schnell die Frage, wie macht ihr das mit Technologie? Kollidiert Magie nicht mit Technologie? Weil wenn ich Magie habe, wofür brauche ich Technologie? Das haben wir halt lore-technisch so verankert, dass wir sagen, okay, es gibt Magie, die Anzahl der Leute, die Magie wirken können, ist aber halt sehr gering und für den Großteil der Zivilisation hat das keine alltägliche Bedeutung. Das heißt, wenn die leben, in der futuristischen Welt leben wollen, brauchen die eben Technologie, um sich fortzubewegen oder um irgendwelche Arbeiten zu erledigen, weil die Magie jetzt nicht allgegenwärtig ist. Ja.
Okay. Ich habe mal ganz kurz einen Schwenk. Ich habe mal, das ist wirklich ein paar Jahre schon her, eine Idee gehabt, ein viktorianisches England, also diese Industrialisierung, gemischt mit Fantasy, wo es dann solche Mana-Seen gab, je näher man an einem solchen Mana-See gewesen ist, so halt verstärkt sich deine Magie halt eben. Magie ist überall allgegenwärtig und dadurch, dass es ja die Industrialisierung war, hat man halt eben Magier dazu erst versklavt, um Maschinen anzutreiben, also Feuermagier, um halt eben Sachen zu schmelzen oder Eismagier, die Sachen einfrieren in, ich sag jetzt mal, Packeis quasi und das dann verschifft wird und so. Und das fand ich auch so geil, das zu mixen einfach. Das hat mir richtig viel Freude bereitet.
Genau. Cool, ja, das klingt auch sehr cool. Das ist ja, geht ja in eine ähnliche Richtung.
Genau.
Denken, ne? Genau. Und uns hat das eben auch Spaß gemacht. Wir wollten ein Magiesystem haben, aber wir wollten eben auch die Möglichkeit haben, im Raumschiff von A nach B zu fliegen oder ein Raumschiff auszurüsten, sag ich mal, langfristig, ja. Richtig, genau. Ja, zur Welt selbst sonst würde ich auch noch ein, zwei Sachen erzählen, wenn dich das interessiert,
gerne, Fabian. Gerne, absolut.
Genau. Ja,
deswegen seid ihr hier.
Genau, also ich habe gesagt, es ist ein Dark Science Fantasy Spiel, also wir haben eher so ein, also keine Warhammer 40k Dark Endzeitstimmung, sowas nicht. Also es ist nicht alles scheiße, aber es ist eher so düster, ich sag mal. Wenn man jetzt das Science weglassen würde, wäre es eben Dark Fantasy Spiel, also eher so einen düsteren Touch hat das oder soll es haben. Und genau, es gibt auch Götter, auch nicht nur im Glauben, sondern auch, es gibt sie tatsächlich, genauso wie Dämonen, das haben wir auch. Also es gibt Entitäten im Sinne von, dass die Bevölkerung sich dessen bewusst ist, dass es sie irgendwie geben muss, so. Und die sind auch im Spielsystem ein wenig verankert. Dazu erzählt der Manu gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen was. Der Manu wird gleich mal so ein bisschen auf das System vielleicht eingehen. Genau, und es gibt ein klassisches, sag ich mal, Rassen-Klassensystem. Das heißt, man kann, also es ist ein klassisches Pen and Paper, was nicht, es gibt ja erzählbasierte Systeme und es gibt eher so regelbasierte Systeme. Und wir haben uns bewusst für so ein regelbasiertes System entschieden, weil wir beide das mögen. Und deswegen haben wir ein regelbasiertes System entwickelt, das allerdings nicht so komplex ist, dass man sehr lange, also man kann es relativ schnell erlernen. Wir wollten es einfach halten, aber so, dass man möglichst viel machen kann. Mhm. Und deswegen, wir haben ein Rassen- und Klassensystem. Man kann die, also man wählt eine Rasse und eine Klasse in der Charaktererschaffung, kann die auch fast frei kombinieren. Genau, und dann gibt es für jede Klasse auch eigene Fähigkeiten, also so Talentbäume. Und es gibt auch eine spezielle Klasse, die dafür da ist, Magie zu wirken. Die heißen bei uns Ätheristen. Also man kann bei uns tatsächlich auch Magie als Spieler lernen und dann anwenden.
Ah, geil.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich es angehe. Also wir haben halt das Regelwerk geschrieben und aktuell schreiben wir an so einem Weltenband, sag ich mal, im weitesten Sinn an so einem Hintergrundband. Also es gibt ja immer oft bei den meisten Systemen, die haben ein Regelwerk und dann immer noch ein Band für die Lore, ne? Also wo man die Welt kennenlernt und Umstände und so. Und an dem schreiben wir gerade, weil wir haben uns am Anfang erstmal auf das Regelwerk konzentriert. Wir haben Kampagnenband, einen Schnellstarter und so, damit man ein bisschen was spielen kann. Und jetzt brauchen wir noch oder hätten wir gerne noch so ein Hintergrundband, der die Welt und die Galaxie erklärt. Da sind wir gerade dran. Mhm. Genau, bei uns ist es so.
Ganz kurz.
Ja.
Also auch so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass man ins Weltall gegangen ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Oder genau,
gibt es da schon eine Grundidee?
Ja, ich bin gerade dabei, die auszuformulieren, die komplette Idee ist schon da. das ist so, wir haben halt ich habe gesagt, wir haben eine Galaxie, wir haben da jetzt in dieser Galaxie, ist natürlich nicht besonders realistisch, dass es nur 330 Planeten gibt, aber wir haben halt 330 Planeten in dieser Galaxie platziert. Man kann die sich auch, wenn man Lust hat, auf unserer Webseite angucken. Da haben wir eine interaktive Karte, da kann man so ein bisschen rumscrollen. Und wir haben halt die spielbaren Spezies genommen. Das sind im Wesentlichen Elfen, Zwerge, Menschen, Vampire, Nachtalben und noch zwei andere. Das sind eigenständige Zivilisationen, eigenständige Spezies und jede von denen, oder nicht jede, aber die kommen von unterschiedlichen Welten. Also die haben nicht einen Ursprung auf einer Welt, sondern in Sektor A haben sich die Elfen entwickelt, in Sektor C haben sich die Vampire entwickelt und in Sektor F haben sich die Zwerge entwickelt, unabhängig voneinander, ohne dass sie voneinander wussten. Mhm. Und die haben dann irgendwann angefangen, Raumfahrt zu betreiben und sind sich dann bewusst geworden, dass sie nicht die Einzigen in der Galaxie sind und haben sich dann vernetzt.
Ah, so. Okay.
Also über Jahrtausende, ne? Also wir sind ja. Wir reden dann von einer galaktischen Entwicklung über Jahrtausende. Und genau in diesem Hintergrundband sind wir gerade dabei, so ein bisschen beschreiben, wie haben die sich ausgebreitet, wie kam es dann zu bestimmten Konflikten und so weiter. Wir haben eine einheitliche Zeitrechnung. Ist irgendwie entstanden, wie kam es dazu oder warum gibt es die? Und dann, das heißt, wir haben interstellare Reiche, unterschiedliche. Wir haben ein großes Elfenreich, ein großes Zwergenreich und dann gibt es noch kleinere Reiche, die man jetzt, also die Spezies zuzuordnen sind, die man jetzt noch oder noch nicht spielen kann.
Ja.
Also es gibt natürlich auch Planeten, wo dann irgendwelche Zivilisationen entstanden sind, die noch in der Antike stecken oder die vielleicht auch schon Telekommunikationstechnik haben, aber keine Raumfahrt betreiben. Also sowas gibt es auch. Mhm. Aber wir haben im Prinzip ein multi-imperiales System gewählt. Also es gibt verschiedene große Reich oder Imperien, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben, die aufeinander getroffen sind und dann irgendwie auch in den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Austausch getreten sind.
Ja, ich habe eine Frage zu diesen Reichen. Also du sagtest ja gerade, es gibt diesen Sektor, wo sich die Zwerge entwickelt haben, es gibt diesen Sektor, wo Elfen sich entwickelt haben und so weiter. Gibt es denn noch Unterschiede zwischen oder unter den Elfen oder und Zwergen? Also dass zum Beispiel ich sag jetzt mal einfach so blöd, hochgewachsene Zwerge gibt und kleine Zwerge? Oder wie ist es da gehalten?
Genau, ja, gibt es implizit, sag ich mal, nicht explizit. Bisher implizit. Also das, man muss sich ja vorstellen, wir haben natürlich erstmal ein Regelwerk entwickelt und die Grundlagen entwickelt. Das heißt, wir haben grobe Beschreibungen der Spezies und Klassen gemacht. Und erstmal nur die ganzen Grundlagen geliefert, damit man da überhaupt spielen kann. Jetzt bin ich gerade dabei, oder sind wir dabei, die Galaxie auszuformulieren. Und in der Zukunft werden wir auch noch Sachen veröffentlichen zu jeder Spezies. Also werden wir Völker vorstellen, wie haben die sich entwickelt, was gibt es für unterschiedliche Elfen, also aktuell ist es so, man kann einen Elfen wählen und oder eine Elfin und die spielen, und in Zukunft wollen wir eventuell auch dahin gehen, dass man, keine Ahnung, einen Elfen und hat aus Planet A, und dann gibt es vielleicht die Blutelfen zum Beispiel jetzt von Planet B, also es gibt dann unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Völker, sag ich mal,
Da
sind wir auch am Überlegen, ob man zukünftig, wer Lust hat, da die Charaktererschaffung mit vertiefen kann. Also, dass man unterschiedliche Ausprägungen hat. Okay. Also ja, das haben wir noch nicht. Muss überlegen, wir sind nur zwei Leute und machen das
alles gut.
In der Freizeit. Genau. Aktuell gibt es das nicht, aber es ist natürlich so, wenn wir das realistisch gestalten wollen, gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Völker innerhalb dieser Spezies. Also wir haben Zwergenclans, und die Clans kann man ja, soll so angelegt sein, dass Clan A eigentlich an sich ein ganz anderes Volk ist als Clan B. Also es gibt dann, die sind zwar Zwerge, aber so wie die Menschen auch. Wir haben Leute, die kommen aus dem asiatischen Raum, und Leute, die kommen aus dem europäischen Raum, ist es dann eben dort genauso. Die Zwerge sind unterschiedliche Völker. Und das wird in der Zukunft auch noch deutlicher herausgearbeitet. Aber das ist natürlich alles erstmal Lore-Arbeit, und deswegen, um das spielbar zu machen, nicht ganz so relevant. Und deswegen haben wir das noch nicht gemacht.
Geil. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Also gerade dieses Unterkategorien der Völker bzw. der Spezies, finde ich, macht das Ganze noch griffiger, weil dann gibt es nicht stumpf nur Zwerge und stumpf nur Elfen.
Ja.
So.
Ja.
Und genau, das finde ich eine gute Idee. Ich hoffe, toi, 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 dass es da weitergeht. Und klar, ihr seid nur zwei, die das da machen. Möchtest du da irgendwas dazu hinzufügen, Philipp, zu der Lore-Geschichte? Weil sonst würde ich jetzt vielleicht einmal den Manuel in Beschlag nehmen und so ein bisschen das System dahinter befragen.
Ja, eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen.
Ja,
gerne. Das geht auch relativ schnell. Wir haben auch unterschiedliche...
Dann können wir jetzt zu Manuel gehen.
Du Sack. Entschuldigung. Es gibt noch, einfach zur Vollständigkeit halber, es gibt noch Sphären. Also das heißt, es gibt die Welt, in der wir spielen, und dann gibt es Parallelsphären, nämlich noch... Bei uns heißt es die Splittersphäre, das ist quasi die Welt der Toten und der Dämonen. Also wir haben auch, ich sag mal, ja, wie sagt man, laterale Ebenen sozusagen. Man reist nicht nur im Raum und Zeit, sondern man kann auch quasi in so eine Art Paralleldimension, in eine andere Sphäre theoretisch sich bewegen, wenn man das möchte. Ja.
Ach krass, also, okay.
Boah. Aber das ist natürlich alles. Gibt es auch im Regelwerk kurz dargestellt, was das so ist. Und in unserer Kampagne tatsächlich kommt auch ein Teil der Dämonenwelt vor.
Ja.
Das haben wir schon mal eingebaut. Aber auch da kann man natürlich sehr viel noch zu veröffentlichen, wenn man möchte. Genau. Aber wir haben diese Sphären auf jeden Fall auch noch, ja.
Das klingt nach sehr viel Arbeit.
Ja, ist viel Arbeit. Aber wir mögen beide so dieses Große. Also,
man merkt das.
Also, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Aber ich glaube, im Moment haben wir ganz gut einen Weg gefunden. Also, dass man viel abstrahiert erstmal, um das spielbar zu machen, und dann die Detailausgestaltung peu à peu halt macht. Ja.
Apropos spielbar machen. wie spielt man denn euer System? Jetzt sagt mir nicht am Tisch mit Freunden, sondern ich will so ein bisschen wissen, wie werden Proben gewürfelt, wird überhaupt gewürfelt, wie kam es zu dieser Idee, ja, Entscheidung zu treffen, sag ich mal.
Ja, verstehe ich. Also erstmal vorweg, wenn du Freunde am Tisch hast, ist das natürlich ideal, sag ich mal. Im Endeffekt sind wir da hergegangen und haben uns erstmal du würfelst im Endeffekt tatsächlich. Und du nutzt hauptsächlich, sage ich jetzt mal, für Proben und ähnliches nutzt du ein W20. Mhm. Das ist relativ simpel gehalten, sag ich mal. Wir haben das so aufgebaut, dass du bei deinem Charakter 4 Haupteigenschaften im Endeffekt hast, ne? Also Stärke, Geschicklichkeit und so und Intelligenz und Charisma. Und du dann verschiedene Fertigkeiten hast, die halt in Hauptfertigkeiten und in Unterfertigkeiten kategorisiert sind.
Ja.
Wir hatten in der Ursprungsversion war das ein riesen Baum und den haben wir in der Version 2 deutlich reduziert, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach viel zu viel gemacht haben um halt alles Mögliche irgendwie abdecken zu können. Und sind dann halt hergegangen, dass du die Fertigkeiten, dass du sie quasi unterwürfelst. Also sprich, du hast auf Stärke hast du einen Wert von 6, sag ich jetzt mal. Das geht dann bis 10 hoch Maximum. Und hast bei einer Fertigkeit, ich sag mal Athletik, nehmen wir mal klassisch Athletik, hast du einen Wert von 5 drauf. Dann hättest du einen Probenwert auf Athletik von 11 im Endeffekt. Mhm. Und dann gehst du her, wenn es die Probe gibt, Spielleiter sagt, hey, hier, bla, du willst jetzt hier gerade irgendwie diesen Baum hochklettern oder irgendwie auf diese Raketenstation rüberspringen, dann mach bitte mal ein W20 auf Athletik. Und dann hast du es so, dass du den Wert entsprechend unterwürfeln musst. Okay. Also das heißt, ne, alles, was drunter ist, hast du halt dann die Probe geschafft im Endeffekt. Mhm. Klar, der Spielleiter kann auch sagen, hey, wenn das jetzt irgendwie eine glatte Oberfläche hat, dann ist die Probe jetzt, sag ich mal, um 2 erschwert. Dann müsstest du unter 9 würfeln im Endeffekt. Ja. Und halt vice versa auch, also sprich, er kann es ja auch erleichtern und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Genau. Und das Schöne ist, du machst einen Wurf und dann ist die Probe entweder geschafft oder nicht.
Das finde ich sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich mag das. Der altbewährte W20 hat sich auch in einem anderen System etabliert, wo man mit 2 W20 zum Beispiel auf einen Poolwert würfelt, den man auch unterwürfeln muss. Also sehr ähnlich. Und ich finde es gut, dass man sagt, okay, man hat einen Attributwert, der die Stärke, der die Geschicklichkeit widerspiegelt. Und ich finde es auch geil, dass es diesen Fertigkeitswert gibt, der dann halt eben auch sagt, okay, kann mein Charakter das eigentlich oder kann das halt gar nicht, ne?
Genau, ja. Ja. Ja, genau so hatten wir uns das im Endeffekt gedacht, ne? Dass du halt wirklich die Möglichkeit hast, den Charakter wirklich auf das anzupassen, was du haben möchtest und trotzdem das Gefühl hast, dass du halt nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, sage ich jetzt mal, und überhaupt nichts kannst, so nach dem Motto.
Ja, so, nee, finde ich sehr gut. Gibt's denn, du hast jetzt, vorhin, oder Philipp hat vorhin gesagt, also es gibt so einen Talentbaum. Mhm. Wie sieht das aus mit den Fertigkeiten? Kann ein Charakter alles erlernen oder hat er alles erlernt? Kann er alles skillen oder wie sieht das aus? Gibt es da irgendwo eine Begrenzung?
Mhm. Ja, die gibt es quasi in zweierlei Richtungen. Erstmal vorweg, die Fertigkeiten kannst du so skillen, also kann jeder skillen, egal wer wie was wie wo ist. Also sprich Athletik und so weiter, ne? Mhm. Diese Basissachen. Und dann gibt es diese Talentbäume und die sind tatsächlich an die jeweilige Klasse, die du da ausgesucht hast, dran geknüpft.
Ah, okay.
Genau. Also sprich, jede Klasse hat im Endeffekt einen Talent-Tree, der dann in mehrere Zweige unterteilt ist und da halt entsprechend die Talente dann für lernen kannst. Und das alles kommt zusammen mit weiteren Werten, die du skillst. in quasi Erfahrungspunkten. Die nennen sich, heißen sie Nephilion-Punkte, also quasi Erfahrungspunkte, die du dann ausgeben kannst. Da gibt es eine entsprechende Tabelle für, wie du die, wie teuer das ist, weil klar, wenn du halt irgendwie, ich sag mal, auf die höchste Stufe hochscalen willst, muss es natürlich deutlich teurer sein, als wenn du gerade irgendwie die erste Stufe wählst oder sowas,
Ja,
ne?
klar.
Genau. Und so kommt das ganze Ding da zusammen und ist auch entsprechend begrenzt, dass du halt nicht irgendwie wirklich alles irgendwie kannst, sondern halt das, was dein Charakter gut kann und dass es halt so ein bisschen realistisch bleibt, sage ich jetzt mal. Genau. Ne, und so wird das da entsprechend zusammengebaut. Dazu kommen in diesen Pool von den vielen Punkten gehören dann auch die Waffentechniken, die du erlernst. Da bist du tatsächlich größtenteils frei, wie du sie erlernen willst. Also sprich, ob du Einhandwaffen lernen willst, ob du Zweihandwaffen lernen willst, die dann nochmal kategorisiert sind, ob du sogar drei, also mehr Handwaffen lernen möchtest. Ja, es gibt bei uns tatsächlich das richtig schöne Dreihandschwert oder die Dreihandaxt, wie man sie so gerne hat. Die kann man über ein spezielles Talent tatsächlich sogar mit zwei Händen führen, wenn man denn möchte. Oder aber man hat eine genetisch basierte Mutation und hat einen dritten Arm im Endeffekt.
Sehr schön, cool.
Und dann
Das
kannst
ist.
du.
Ich stelle mir gerade so einen Zwerg vor, der mit drei Armen da rumläuft oder vier. Sehr gut.
Ne, und das ist, da gibt es halt verschiedene Arten im Endeffekt, die halt dann auch über diese Nephilion-Punkte quasi geskillt werden können. Und der SL hat dann quasi die Aufgabe, ich sag mal, nach einer Session oder so, oder zwei Sessions, wie auch immer, vergibt er dann die Menge X an Nephilion-Punkte an die Spieler, je nachdem, wie viel er den Spielern halt ermöglichen möchte zu diesem Zeitpunkt. Und dann kann der Spieler halt wirklich frei wählen, wie er die entsprechend ausgibt. Genau.
Ah, sehr, sehr cool.
Genau.
Okay, Fertigkeiten, Attribute, Würfel, easy. Kann man ganz einfach so sagen. Ist aber auch ganz ehrlich, simpel. So, es hört sich vielleicht doof an, aber ist halt so. Aber es ist super einfach zu spielen und auch super einfach zu verstehen, was man ganz einfach so sagen muss.
Ja,
Ne?
und das war auch tatsächlich unser Plan dahinter, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen das so simpel zu verstehen haben wie möglich, dass die Hürde, um in das System reinzukommen, sehr niedrig ist im Endeffekt.
Ja.
Das war wirklich unser Plan dahinter, dass wir das halt wirklich so aufbauen. Dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass wir auch tatsächlich im Regelwerk sind wir hergegangen und haben einen Punkt reingebaut, Vertiefungsregeln. Da gibt es dann sowas wie, dass der Charakter Zustände erleiden kann. Also keine Ahnung, der verfällt in Panik und darauf
Ja.
basiert dann, dass dann das und das schlechter ist und nicht mehr gut klappt, dass der Charakter körperliche Verletzungen erleiden kann, dass der Charakter geisteskrank werden kann. Geisteskrankheiten, da haben wir uns so ein bisschen vielleicht von Cthulhu verleiten lassen, sage ich jetzt mal.
Mir lag es gerade
Ganz
auf der
selbst.
Zunge. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal auf die Realität abspielt, finde mal eine Person, die vor dir liegt mit einem abgeköpften Kopf. So. Das macht was mit dir. Ganz einfach. Und ich finde es in Ordnung, wenn man sowas in ein Regelwerk mit reinpackt.
Das haben wir uns dann auch gedacht, tatsächlich. Also, es ist,
Ja.
das macht Sinn.
Ja, macht es auch einfach.
So.
Ich habe zum Beispiel, ist jetzt anderes System in dem Piraten-Setting, was ich jetzt aktuell spiele, habe ich eine Regel eingebaut. Aberglaube. Piraten und Seemänner allgemein sind abergläubisch. Punkt.
Schön.
Ne? So, und das habe ich mit eingefügt. Das kommt bei der Runde relativ gut an. Sie merken nicht viel davon, weil sie das, also das passiert hinterm Spielleiterschirm, wann sie wo was verlieren. Und irgendwann sage ich denen, ja, du, dich hat es jetzt so mitgenommen, du liegst jetzt erstmal für 2 Stunden an Deck und ja, musst erstmal drauf klarkommen, was da gerade passiert ist.
Okay, das ist echt cool, ja. Schöne Sache, sowas mit reinzunehmen, ja. Dass du da noch Auswirkungen hast, doch. Das ist echt
Genau.
cool.
Und so
Ja.
finde ich das halt auch gut, dass ihr jetzt sagt, ja, wir nehmen sowas wie einen Geisteszustand mit rein. Finde ich gut.
Also das war auch so unser Anliegen im Endeffekt, dass wir das so, auch den Realismus da, dass er uns nicht verloren geht im Endeffekt. Also das war auch wichtig, ja.
Realismus in einer Galaxie von Zwergen und Elfen. Hallo, bitte.
Das war uns ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, muss ja alles geben.
Nee, alles ja cool. Nein, ich finde das witzig. Ja. Wie sieht's denn mit dem Kampfsystem aus? Habt ihr da euch bestimmt auch schon zu Gedanken gemacht, oder?
Ja, definitiv. Das wäre auch tatsächlich der nächste größere Punkt, der nächste Punkt im Endeffekt.
Guck
der
mal, da das ja läuft hier doch wie geschmiert, als hätten wir das vorher abgesprochen.
Genau, richtig. Als hätten wir es geskriptet, wirklich, ja. nee, also das Kampfsystem ist im Endeffekt fast so simpel, wie es ist, eine ganz normale Probe abzulegen. Klar, du machst eine ganz normale Probe für einen Angriff, den du machst, oder einen Zauber, oder wie auch immer. Aber es ist rundenbasiert aufgebaut und jeder Charakter hat einen gewissen Pool an Ausdauerpunkten, die er pro Runde so nutzen kann, wie er es möchte. Heißt, ich sag mal, ein Spieler hat jetzt 6 Ausdauerpunkte und er sagt, hey, ich möchte gerne 6 Ausdauerpunkte nutzen, um wegzurennen. Kann man sagen. Ne? Dann sagt man, hey, der Charakter hat Schiss. Und dann hat er im Endeffekt 6 Ausdauerpunkte. Pro Ausdauerpunkt kann er einmal seinen Geschwindigkeitswert wegrennen. Gehen wir mal von, ich sag mal, 6 Metern aus. Das heißt, 6 mal 6, dann würde er 36 Meter weit wegrennen können. Hat dann aber dann seinen Pool verbraucht und kann dann in dieser Kampfrunde nichts mehr machen im Endeffekt. Ja. Genauso ist es auch, dann könnte er theoretisch sagen, hey, ich möchte gerne mit Waffe X angreifen, die dann halt für einen Angriff, ich sag mal, einen Ausdauerpunkt braucht oder 2. Oder wenn du mit einem Scharfschützengewehr irgendwie schießt, auch mal irgendwie 4, 5 oder 6 Ausdauerpunkte. Weil ne, du musst halt anlegen, du musst zielen, musst den Wind mitbestimmen, bla 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 bla. Das Ding auch noch irgendwann mal nachladen. Und so gehen dann halt, sage ich jetzt mal, 4, 5, 6 Ausdauerpunkte direkt mit einem Schuss quasi verloren. Aber, wie man sich auch vorstellen kann, so eine Scharfschützenwaffe, die ist dann natürlich auch, die hat dann auch einen richtigen Wumms dahinter im Endeffekt.
Wollte gerade sagen, genau.
Genau, das ist so haben wir da entsprechend die verschiedenen Waffengattungen mit drin, um das entsprechend auszugleichen. Bezieht sich natürlich auch auf Magie im Endeffekt, wo dann halt der kleinere Zauber, sage ich jetzt mal, 1, 2 Ausdauerpunkte kostet, bis hin zu größeren, die dann auch über Kampfrunden hinweg gechannelt werden müssen. Sage ich jetzt mal, keine Ahnung, es gibt einen Magier dabei, der Gravitationsmagie beherrscht und einfach ein kleineres schwarzes Loch irgendwo hincasten will. Das wäre natürlich ungeil, wenn der das einfach in einer Kampfrunde dahin castet und alles ist einfach weg. Das macht halt keinen Spaß.
Ja, Kampf vorbei, Kampagne vorbei. Tschüss, Leute, ne?
Genau. Ne, und so gibt es da entsprechend noch weiterläufige Sachen, die dann halt da laufen. Aber es basiert alles im Endeffekt auf diesem Ausdauerpool, der dann halt sich in der nächsten Kampfrunde wieder komplett auffüllt. Du kannst damit auch deine Parade machen zum Beispiel, um es halt dem Gegner den Angriff quasi zu erschweren, den er auf dich machen möchte.
Da habe ich eine Frage, wenn ich ganz kurz
zuschauen. Ja, gerne.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast 6 Ausdauerpunkte pro Kampfrunde. Wie läuft so eine Kampfrunde ab? Habt ihr so eine Art Initiativewert, sodass das durchgemischt ist und oben wird wieder gestartet und dann regenerieren sich die Punkte?
Ja, im Endeffekt gibt's einen Geschwindigkeitswert, über den das Ganze quasi aufgebaut wird im Endeffekt, um dann halt da entsprechend eine Logik reinzukriegen in das ganze Ding. Ja. Und dann, wenn du durch bist, halt im Endeffekt, dann gibt es einen neuen Initiativewert. Es gibt noch weitere Sachen für die Vertiefungsregeln im Endeffekt, wo man da noch mehr draus machen kann. Aber das wird irgendwann, ich sag mal, komplexer zu erklären, sag ich mal.
Ja, nee, alles gut. Wir wollen natürlich schon wissen, ungefähr, wie es gespielt wird und verstehen, wenn man es weiter in die Regeln rein möchte, muss man sich das Regelwerk kaufen. Link in der Caption.
Genau. Zack, zack. Werbung aus.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar zu den Ausdauerpunkten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an erster Stelle dran bin und ich bin jetzt beispielsweise ein Magier, das ist jetzt alles nur rein hypothetisch. Ich gebe jetzt nur 3 Ausdauerpunkte aus. meine, ich sage, okay, ich bin bis hierhin bin ich erstmal fertig, der nächste Spieler ist dran. Sondern kommt der zweite Spieler dran und dann kommt vielleicht der Gegner dran, der Spieler 2 auf die Mappe hauen möchte. Und ich habe sowas wie ein, also mein Charakter hat sowas wie so ein Schutzspellcast, wie auch immer, den ich dann eventuell noch mit meinen 3 Ausdauerpunkten auf ihn wirken kann. Also um meinem Kumpel zu helfen quasi. Würde das auch gehen? Verstehst du, was ich meine?
Ja, also quasi so eine Reaktion im Endeffekt. Was meinst
genau,
du, ne?
Genau.
Ja, genau. Also sowas kannst du entsprechend auch machen. Das läuft quasi in das Prinzip der Verteidigung im Endeffekt mit rein.
Ja, genau.
Weil ein Spieler selber hat die Möglichkeit, sich zu verteidigen und du könntest quasi auch dann da noch entsprechend mitmixen, sage ich jetzt mal.
Wie gesagt, solange Ausdauerpunkte da sind.
Genau, richtig. Ne? Solange das irgendwie gegeben ist, kannst du entsprechend da noch mit interagieren, sage ich jetzt mal.
Okay, cool.
Genau, ne? Und dann ist es, und mit diesen Verteidigung, mit dieser Ausdauer halt auf Basis der normalen Verteidigung, sage ich jetzt mal, von einem, ich sag mal, einem normalen Schützen oder sowas. Wenn der jetzt, sage ich mal, noch einen Ausdauerpunkt übrig hat, dann hat dieser Schütze einen sogenannten Verteidigungswert, der sich aus mehreren Punkten zusammenrechnet im Endeffekt. Also, keine Ahnung, vielleicht hat er noch ein Schild dabei oder sowas oder einen speziellen Skill, der da entsprechend irgendwas macht. Und ich sage jetzt mal, der hat einen Verteidigungswert von 4. Dann könnte der hergehen und sagen, wenn der angegriffen wird, hey, ich nutze jetzt einen Ausdauerpunkt, den ich mir noch gerade irgendwie noch übrig gehalten habe, um diesen katastrophalen Angriff, den dieser Gegner da gerade auf mich durchführen will, um den zu erschweren. Krass. Und dann würde der Feind halt quasi eine Erschwernis von 4, also seinen Verteidigungswert, auf seinen Angriffswurf haben.
Ja. Okay, das ist geil, weil ich mag das mit den Ausdauerwert jetzt schon, weil ich muss den haushalten. Ich muss gucken, ich möchte natürlich möglichst viel Schaden machen. Ja. Möchte natürlich aber auch, wenn ich angegriffen werde, wenig Schaden einstecken. Und das kann ich dann ja nur, wenn ich mir gucke und überlege, okay, ich habe so und so viele Rüstungspunkte, sage ich jetzt einfach mal, und durch meinen Ausdauerwert kann der noch erhöht werden. Also das finde ich, find ich gut. Finde ich schlau und macht auch Sinn.
Ich habe auch, da würde ich direkt einhaken, Manu. Nur als kurze Ergänzung. Zusätzlich gibt es auch, wenn man möchte, die Möglichkeit als Spielgruppe einen Gruppenausdauerpool zu nutzen. Das heißt, du als Spieler kannst, wenn du Ausdauerpunkte übrig behältst am Ende von deiner Runde, weil du kannst nicht mehr machen zum Beispiel, oder du möchtest deinen Tank unterstützen oder so, kannst du deine Ausdauerpunkte quasi in so einen Gruppenpool einzahlen und jeder andere Spieler kann sich die nehmen und hat zusätzliche Ausdauerpunkte. So ein bisschen so eine Art Metasystem.
Ja. Kann ich das am Ende der Kampfrunde machen? Oder am Ende der Kampfrunde?
Am Ende von deinem Zug. Wenn du deinen Zug beendest, also wenn der nächste Spieler oder der Gegner dran wäre, kannst du entscheiden, ich habe noch 2 Punkte übrig, ich zahle den einen, diesen Gruppenausdauerpool, damit der nächste Spieler oder der übernächste Spieler zusätzliche Ressourcen hat und vielleicht 2-mal angreifen kann oder mehr machen kann.
Ja, klingt auch. Und die regenerieren sich oder es werden auf 0 gesetzt, wenn die neue Kampfrunde startet.
Der Ausdauerpool?
Ja.
Nee, der ist über den ganzen Kampf konstant. Der bleibt bestehen über den ganzen Kampf.
Okay. Das ist wie Datenvolumen, was ich mit in den nächsten Monat nehmen kann.
Genau, richtig. Ja.
Genau. Aber,
am Ende des Kampfes ist der Pool dann weg. Ne? Also beim nächsten Kampf fängst du wieder bei 0 an. Ja.
Genau. Okay, das ist auch interessant. Geil.
Und dazu sei auch gesagt, den kannst du natürlich nicht kostenlos nutzen.
Da musst du aber auch wirklich überall einen Haken geben, oder?
Ja. Ja. Definitiv.
Okay,
ne? du bezahlst da im Endeffekt mit deiner Seele, sage ich jetzt mal, bezahlst du so ein bisschen dafür. Also du hast Seelenpunkte und wenn du halt Sachen da rausnimmst aus diesem Pool, bezahlst du halt mit deinen Seelenpunkten. Das Schöne bei Seelenpunkten ist, normale Krieger haben normalerweise nicht allzu viele Seelenpunkte. Und wenn dieser Wert unter 5 fällt, kriegst du eine richtig schöne, tolle Geisteskrankheit.
Ach du Scheiße. Okay, krass. Heftig. Also das. Ich habe ein gutes und ein klares Bild vor Augen, wie so eine Kampfrunde aussehen könnte. Ich habe ein klares Bild vor Augen, wie die Welt aussehen könnte. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Möchtet ihr noch irgendetwas hinzufügen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was jetzt noch unbedingt gesagt werden muss?
Also ich hätte tatsächlich noch einen Punkt, der
Ja.
absolut, wie ich finde, phänomenal geil ist. Und zwar, wie Philipp hat ja eben schon erzählt, bezüglich Götter und so weiter und so fort, dass es die auch gibt.
Ja.
Und du kannst tatsächlich, also die Charaktere in dieser Welt sind sich der Götter auch bewusst. Und du kannst als Charakter in einer sehr brenzlichen Situation hergehen und um ein göttliches oder um ein dämonisches Unheil, also Wunder oder Unheil entsprechend beten. Und dann kannst du auswählen, wie stark dieses Wunder oder dieses Unheil sein soll. Und das macht dann irgendwas Krasses, wie zum Beispiel, ich fange mal bei der kleinsten Stufe an, bei einem göttlichen Wunder, dass du eine Probe komplett wiederholen kannst. Also quasi cheaten kannst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das
Ja,
kannst
okay.
du nur einmal am Tag machen. Also ein Wunder oder ein Unheil. Und jetzt kommt das Fiese, das lässt deine Hingabe zu diesem Gott, zu dem du gebetet hast, entsprechend steigen. Wenn dieser Hingabewert mehr als 5 ist, fängst du an, eine Begierde zu diesem Gott zu entwickeln. Das heißt, du interessierst dich immer mehr für die Bedürfnisse dieses Gottes. Und das baut sich dann theoretisch in Stufen auf. Das heißt, du hast diese Cheat-Ressource im Endeffekt, die
Ja.
etwas Geiles machen kann, aber wenn du sie zu viel nutzt, ja, dann bist du am Arsch, könnte man sagen.
Okay. Also, du hast gerade gesagt, es baut sich auf bis auf Stufe 5. Und ich sag jetzt mal, bis dann Level 1 bei deiner Begierd und dann geht's nochmal bis Stufe 5 oder wie?
Genau, ja.
Ah, okay. Also das
Ganz
geht dann
genau.
immer weiter, bis du halt irgendwann komplett besessen bist von diesem Gott. Quasi,
Genau,
genau,
also
ja.
es ist
Wenn
quasi
ich
ein,
das
es simuliert einen geistigen Verfall am Ende. Also man, und mit jed, immer wenn du
sag
einmal
jetzt
bist.
nicht das, was ich denke. Um Gottes Willen. Ich komme in Teufelsküche, wenn ich das sage.
Immer wenn du einmal bis 5 Punkte aufgebaut hast und quasi eine Stufe Begierde aufbaust, erhältst du gleichzeitig eine Geisteskrankheit. Beim
Ja,
zweiten Mal erhältst du die
kommt
zweite
dazu.
Geisteskrankheit. Also dein Spielcharakter wird halt, der verfällt quasi dem Gott und ist halt am Ende nicht mehr spielbar oder ja, ist dann verloren für die Spielgruppe, sag ich mal.
Kennt ihr
Aber
den?
man muss dazu sagen, es gibt auch Mechanismen, das wieder auch abzubauen. Also man kann, wenn man mal das Band ein bisschen ausdehnt, gibt es auch Möglichkeiten für Spielleitung und Spieler, das wieder, ich sag mal, zu regenerieren oder rückgängig zu machen. Das kostet Geld und Zeit und so, aber es ist machbar. Also es ist absichtlich machbar, weil sonst ist es
Sonst
unattraktiv, das zu nutzen.
wollte ich gerade sagen, ne, dann das ist ja so wie jetzt mein Aberglaubenwert, den ich eingeführt habe, der regeneriert sich auch, wenn sie zum Beispiel einfach nur festen Boden unter den Füßen haben. Wenn sie alltägliche Dinge machen, wie zum Beispiel Kartenspielen an Deck oder alltägliche Dinge, was macht man so als Pirat? Man geht vielleicht auch mal ins Bordell oder sowas, ne? So solche Sachen, alltägliche Dinge halt eben. Okay. Ey, cool. Also auf jeden Fall klingt das nach einem System, was mir, glaube ich, viel Freude bedeuten oder bringen würde. Und ich bin gespannt, wo eure Reise dann auch hingeht und wenn ihr dann irgendwann mal dieses Buch oder die Lore auch fertig habt, dann kommt ihr nochmal wieder und erzählt ein bisschen mehr.
Ja, gerne. In eigener Sache, wir sind gerade da, wir haben ein Mission, ein Kampagnen, nicht Kampagnen, einen Abenteuerband geschrieben, der ist fertig, mehr oder weniger. Und wir werden jetzt ein Crowdfunding starten im Juni wahrscheinlich, auf GameFound. Genau. Wer Leute oder Hörer, die Lust haben, können da, wir werden da auf Instagram auch, also folgt uns gerne auf Instagram und wir werden da auch einen Post veröffentlichen und Interessierte können sich ja gerne mal unser Crowdfunding auch anschauen.
Das schreibt mich gerne dazu nochmal an. Ich werde hier dann auch da nochmal Werbung für machen.
Okay, vielen Dank.
Cool, ja. Danke dir.
Ja, ich unterstütze sowas gerne, ich mag sowas gerne und ich glaube, ich bin da sehr offen und ich denke, wir unterstützen uns da einfach gegenseitig, wenn wir das so machen für dich. Da
ja, also so. Sind wir auch Freund von, ja. Vielen Dank.
Definitiv. Kein Thema. Manuel, Philipp, es ist spät geworden. Es ist mehr als anderthalb Stunden.
Ja.
Aber es hat mir unfassbar viel Freude gebracht. Ich bin mittlerweile auch ziemlich Matsche im Kopf. Aber ja, ich kann es nicht anders sagen. Ihr seid zwei absolute geile Typen, kann ich einfach so sagen. Es macht mir eine Riesenfreude, mit euch zu sprechen. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ich euch bestimmt, also ich hoffe ganz, ganz dringend darauf, dass ich euch nochmal wieder haben werde hier im Podcast, wenn ihr dann ein bisschen was zu Lore erzählen könnt.
Ja, wir würden uns auch freuen, natürlich. Vielen Dank. Und du warst ein sehr angenehmer Gesprächspartner und man merkt dir an, dass du schon sehr tief in Rollenspielen drin bist, weil du stellst direkt bei so einer Systemvorstellung die richtigen Fragen. Also daran merkt man immer, wer hat schon Systeme kennengelernt und wer nicht so.
Ja. Das, ja, über die Erfahrung oder über die Zeit jetzt ist das natürlich alles bei mir sehr gewachsen und vielen Dank für dieses Kompliment. Dankeschön.
Von meiner Seite dann auch nochmal ein Dankeschön, dass du diesen Podcast hier mit uns gemacht hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr angenehm, sich mit dir über allerlei Dinge zu unterhalten. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Du hast ein sehr offenes Ohr im Endeffekt, du hörst dir auch alles an, kannst sehr viel nachvollziehen, interessierst dich dafür, das finde ich total cool. Von daher vielen lieben Dank, dass wir mit dir dieses Gespräch heute führen durften und wir würden uns natürlich sehr freuen, da in Zukunft auch gerne nochmal weiter mit dir zu sprechen.
Liebend gerne. Von mir aus wäre es das dann und würde die Leute an den Empfangsgeräten verabschieden mit den klassischen Worten. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.